Reichsflaggen, Nazi-Parolen und Ostdeutschland-Gesänge. Das, was ihr gerade gesehen oder gehört habt, ist kein Fußballspiel mit Hooligans oder eine rechte Demo. Nein, das ist ein CSD in Bautzen gewesen, nämlich 2024. Genauer gesagt, die Gegendemonstration gegen den CSD. Hi, ich bin Özge und ich setze mich in meinem Job hauptsächlich für Gleichberechtigung und für soziale Gerechtigkeit ein. Und heute werde ich mit Celina zusammen mir quasi die Gegenbewegung dazu anschauen, nämlich antifeministische und vor allem rechte bis rechtsextreme Jugendliche.
Hi, ich bin Celina. Ich arbeite beruflich mit Antifeminismus und habe für die aktuelle Folge wochenlang mir eigentlich rechtsextreme Jugendgruppen angeguckt und recherchiert. Auf TikTok, auf Instagram und auch auf Telegram. Und was ich da so vorgefunden habe, fand ich extrem erschreckend.
Willkommen zu Pinke Pille, der Antifeminismus-Monitor. Was wir in diesem Podcast machen wollen: Wir beobachten und ordnen antifeministische Narrative ein und schauen uns die Gefahren oder die Strukturen dahinter an. Vor allem wollen wir aber auch Gegenstrategien aufzeigen. Seit Sommer letzten Jahres entstehen vor allem medial rechtsextreme bzw. rechte Gruppen, vor allem in Ostdeutschland. Das sind vor allem dezentrale rechte Jugendgruppen, die sich zu einer rechten Subkultur entwickelt haben. Und diese schauen wir uns heute genauer an. Die Menschen werden vor allem über Queerfeindlichkeit mobilisiert, was man jetzt sehr gut an den Aufmärschen gegen die CSDs sehen konnte. Die Angriffe auf die CSDs 2024 haben eben nicht nur dazu beigetragen, dass diese Demonstrationen größer geworden sind, denn die Leute können sich dort kennenlernen, sie können sich dort miteinander vernetzen. Und daraus sind auch im Anschluss weitere Jugendgruppen entstanden, die sich radikalisieren. Viele Medien und auch wir fragen uns, sind die Baseballschlägerjahre zurück? Ganz am Anfang eine Content-Warnung. Wir werden über Rassismus sprechen, wir werden über Gewalt sprechen, wir werden über Queerfeindlichkeit sprechen und auch über Diskriminierungen. Wenn du dich von einem der Sachen angesprochen fühlst oder dabei Hilfe benötigst, findest du Informationen in der Caption.
Angriffe auf CSDs im Jahr 2024.
2024 war ein Rekordjahr für die Pride. Aber leider auch für Hass. Wir hatten noch nie so viele CSDs, die angemeldet wurden, leider aber auch noch nie so viele Gegendemonstrationen bzw. Aufmärsche gegen die CSDs. Schauen wir uns Bautzen an. Etwa 1000 Menschen haben sich in den Straßen zusammengefunden, um für queere Sichtbarkeit zu sorgen. Gleichzeitig haben sich aber auch 700 rechte bis rechtsextreme, vor allem junge Leute, versammelt, um einen Aufmarsch gegen den CSD zu planen und die Leute dabei zu stören. Beteiligt waren vor allem die Freien Sachsen, aber auch die Partei Die Heimat, früher auch bekannt gewesen als die NPD. Aus ganz Deutschland kamen aber auch weitere rechte Jugendgruppen dazu. Was sie gemacht haben, sie haben rassistische Parolen geschrien oder gesungen. Ihr kennt vielleicht alle den Sylt-Song, der viral gegangen ist. Und es wurden auch versucht, Regenbogenflaggen zu verbrennen. Nazi-Parolen wurden ganz laut kundgetan. Was man eher weniger gesehen hat, war die Polizei. Das Polizeiaufgebot war eher mäßig vertreten, sodass auch die Aftershow-Party im Nachhinein abgesagt werden musste, denn es konnte nicht wirklich für Sicherheit gesorgt werden. Auch seitens der Politik sah die Unterstützung eher mäßig aus. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer reagierte erst auf Druck und nannte den CSD eine Party. Und wer von uns schon mal auf einem CSD gewesen ist, weiß, dass ein CSD nicht nur eine Party ist, sondern auch vor allem eine politische Demonstration. Der ganze CSD oder die Pride entstand aus einem Aufstand heraus. Was man hier vor allem erkennen kann, ist eine systematische Mobilisierung. Rechte und rechtsextreme Gruppen, aber auch Parteien riefen zu Aufmärschen und Gegenprotesten auf gegen den CSD. Und das Ganze in über 25 Städten. 2024 kam es zu einer Gewaltwelle gegen die CSDs. In Städten wie Köln, Berlin, Paderborn, Flensburg und Ravensburg und vielen mehr kam es zu Körperverletzungen, Einschüchterungen, digitaler Hetze, versuchten Störungen und auch gezielten Provokationen. Das alles ist Teil einer rechtsextremen Strategie. Was hier klar sein sollte, ist, dass das keine Einzelfälle mehr sind, sondern kalkulierte Machtdemonstrationen. Ihr Ziel dabei: queere Menschen weniger sichtbar machen, Angst verbreiten, aber auch ihre eigenen Ideologien sichtbar machen und vertreten. Die Frage, die am Ende über allem steht, ist: Are the kids far right? Wir haben dazu auch mit einem Experten gesprochen. Robert Klaus arbeitet zu mehreren Themen. Dazu gehört Fankulturen, Hooligans, Rechtsextremismus, Männlichkeit, soziale Beziehungen, aber auch Gewalt. Und er hat uns dazu Folgendes erzählt.
Wir sehen mindestens einen neuen Jahrgang, wenn nicht sogar eine ganze Generation an neuer rechtsextremer Jugendkultur, neonazistischer Jugendkultur und Jugendlichen, die sich offensichtlich immer weiter in die Szene reinbewegen, die an Veranstaltungen teilnehmen, und ja, und so auch einen neuen Jahrgang repräsentieren. Und wenn man, ne, der gegen CSDs protestiert, der Stadtfeste angreift, also all das, was im Grunde Rechtsextreme auch schon seit vielen Jahren tun.
Fakt ist, seit dem Jahr 2024 treten auch vermehrt rechte bis rechtsextreme Gruppen auf, die sich als die neue kämpferische Rechte inszenieren. Insbesondere das Internet dient da als Knotenpunkt oder auch als Möglichkeit der Vernetzung und der Verbreitung. Was sie dort machen, sie rekrutieren vor allem junge Leute, teilweise sogar minderjährige Leute und versuchen sie in ihre Strukturen mit reinzubringen, auch außerhalb der klassischen rechten bis rechtsextremen Strukturen. Für viele Jugendliche ist das der erste Kontakt zur Szene. Vieles passiert zwar über Instagram oder TikTok, einiges passiert eben aber auch offline. Eben bei so Aufmärschen gegen den CSD. Diese Gegendemos waren also nicht nur ihr oder ein Ausdruck von Hass, sondern auch eine Möglichkeit und ein Katalysator, um sich weiter zu vernetzen und ihre Sichtbarkeit weiter zu verbreiten. Insbesondere die Gegendemos markieren hier einen Wendepunkt.
Stilistisch orientieren sich diese jungen Rechten eher so an den 90ern. Das heißt, Springerstiefel sind wieder in mit weißen Schnürbändern, aber auch alte Marken, die in den 2000ern bereits getragen wurden, ganz klassisch, wie zum Beispiel Thor Steiner. Aber es gibt auch neue Modephänomene. Zum Beispiel ist ein sehr beliebtes Motiv eine Anlehnung an die Marke The North Face. Und statt The North Face steht da einfach The White Race, was natürlich total rassistisch ist. Was ich auch total beunruhigend finde, ist, dass in diesen Videos, die auf TikTok viral gehen, oftmals rechtsextreme Codes verwendet werden. Zum Beispiel das White Power Zeichen, ebenfalls eine super rassistische Geste, die Überlegenheit der weißen Rasse ausdrücken soll. Was ich dabei so erschreckend finde, ist, mit welcher Offenheit diese Jugendlichen diese Marken tragen oder auch die ganzen Codes zeigen. Das bedeutet für mich, dass es in ihrer Peer Group oder in ihrem Umfeld normal ist, dass sie keine Konsequenzen zu fürchten haben. Die haben da teilweise ihren Klarnamen stehen oder auch Gesichter von sich. Das bedeutet für mich auch, dass es eine Art Jugendkultur geworden ist.
Heute kommt die Einladung in eine rechtsextreme Gruppe dann ganz nonchalant über eine Insta-Story oder über ein TikTok-Meme. Die Angebote sind ziemlich niedrigschwellig und kommen dann auch oft über Sportangebote oder über Events. Das Versprechen dabei: Gemeinschaft, Kameradschaft, Identität. Doch genau das ist die Gefahr. Besonders Jugendliche finden hier also Angebote, die in erster Linie erstmal aussehen wie Freizeitgestaltung und eher weniger nach Ideologie aussehen. Gemeinsames Wandern, gemeinsame Kampfkurse, gemeinsame Fußballveranstaltungen. Aber eben auch rechtsextreme Inhalte verpackt als Lifestyle. Aber diese Identitätsangebote sind oft auffällig aggressiv, patriotisch und haben ein ganz klares Bild, wie Männlichkeit auszusehen hat. Bei den rechten Männlichkeitsinszenierungen geht es ganz häufig um Macht und Machtdemonstrationen, um Stärke, um Dominanz und diese bilden den absoluten Kern der Männlichkeitsinszenierung.
Ein Beispiel, wie diese Vernetzung ganz konkret aussehen kann, ist der sogenannte Stolzmonat. Der wurde 2023 von rechtskonservativen bis rechtsextremen Akteuren online aufgerufen und soll so eine Art Gegenkampagne zu dem Pride Month sein. Da geht es im Grunde so ein bisschen darum, Nationalstolz und Patriotismus gegen so eine Art von queere Sichtbarkeit zu stellen. Und da geht es ganz viel darum, diese Sichtbarkeit auch zu nehmen, sprich queere Menschen zu marginalisieren. Das funktioniert auch durch die rechte Besetzung von Begriffen wie Familie, Tradition oder Natürlichkeit. Optisch lehnt sich diese Gegenkampagne an der Regenbogenflagge an. Nur, dass die Flagge eigentlich nur Deutschlandfarben hat. Also Deutschlandfarben in verschiedenen Abstufungen. Also sowas wie ein deutschlandfarbener Regenbogen. Und das Besondere an der Kampagne ist eigentlich diese Mimification oder der niedrigschwellige Zugang zu ihr. Es kann nämlich für alles Mögliche benutzt werden. Also zum Beispiel als Hashtag auf X oder Twitter. Auch das Profilbild kann angepasst werden durch so eine Art Deutschland-Regenbogenfarbene Hintergrundfolie. Und es gibt auch diverse Memes. Dadurch ist es extrem niedrigschwellig.
Ja, gutes Beispiel, Selina, weil ich finde nämlich, gerade dieses Beispiel zeigt, dass wir den Rechten nicht die Straße und auch nicht das Internet überlassen dürfen. Denn dieser Stolzmonat wurde von dem queeren Content-Creator Fabian Grischkat ja quasi aufgenommen. Er hat gesagt, ich lasse mir das nicht bieten, dass dieser Monat uns jetzt weggenommen wird von einer rechten Bewegung oder einer rechten Gruppierung und hat sich europaweit die Marke Stolzmonat erstmal gesichert und hat daraufhin dann T-Shirts drucken lassen und diese verkauft. Die Erlöse gingen dann an die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, die sich dafür einsetzt, dass an die schrecklichen Gräueltaten während der Nazizeit gegen Homosexuelle erinnert wird. Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man solchen Sachen als Zivilgesellschaft entgegentreten kann, nämlich zu sagen, wir lassen uns das nicht nehmen und wir sind auch laut und wir sind auch da. Und sind wir mal ehrlich, die T-Shirts sind so viel cooler als diese Deutschland-Regenbogenflaggen, oder? Im Zuge der CSDs hat man auch noch eine zweite Sache erkannt, nämlich, dass sich die AkteurInnen professionalisiert haben. Aber auch gesellschaftlich hat sich einiges getan. Es herrscht ein anderes gesellschaftliches Klima grundsätzlich vor, aber auch die Gefahren sind irgendwie virulenter oder mehr sichtbar geworden. Ein paar Beispiele. Immer wieder gibt es Meldungen von rechtsextremen Angriffen, etwa auf Jugendzentren, auf linke Zentren oder bei gewissen Veranstaltungen. In Bautzen haben die Menschen auch wahrgenommen, dass sich Rechtsextreme immer wohler im Stadtbild fühlen. Sie gehen auf Patrouille und sie schüchtern Leute ein.
Und es gibt eben auch klare organisatorische Linien, die mitmischen. Bei den CSD-Störaktionen waren zum Beispiel rechtsextreme Parteien beteiligt. Beispielsweise der Dritte Weg, beziehungsweise deren Jugendorganisation, die Nationalrevolutionäre Jugend, kurz NRJ. Aber auch die Heimat, deren Jugendorganisation die Jungen Nationalisten, kurz JN, sind. Insbesondere die Jungen Nationalisten waren extrem sichtbar. Sie waren auf vielen Bannern zu sehen und haben im Internet sehr sichtbar dagegen mobilisiert. Beim Dritten Weg steht seit jeher die Nachwuchsvermittlung im Mittelpunkt. Und die Nationalrevolutionäre Jugend ist sozusagen die Kaderschmiede für diese Partei. Das heißt, da werden junge Menschen dazu ausgebildet, irgendwann mal wichtige Funktionen in dieser Partei zu übernehmen. Spannend ist, dass die Strategie der NRJ ähnlich ist mit dem, was auch die rechtsextremen Jugendgruppen machen. Das heißt, sie versuchen durch niedrigschwellige Angebote wie zum Beispiel Wandern, Kampfsport und so weiter, Jugendliche für sich zu gewinnen. Was ich auch richtig krass fand, ich habe mehrmals gesehen, dass sie dokumentiert haben, dass sie ihr rechtsextremes Material auch an Schulen verteilt haben. Das heißt, sie haben wirklich gezielt minderjährige Jugendliche adressiert. Außerdem gibt es auch Verbindungslinien zur AfD. Das ist zum Beispiel ein Beispiel dieser Stolzmonat. Und ich finde, da merkt man eigentlich ganz gut, inwiefern dieser Stolzmonat auch so eine Brücke schlägt. Also inwiefern diese Queerfeindlichkeit, die durch den Stolzmonat transportiert wird, Verbindungslinien, sage ich mal, zwischen wirklich extrem rechten AkteurInnen bereitstellt, die vielleicht gar nicht in der Partei organisiert sind, und der stärksten Kraft gerade in Deutschland politisch gesehen. Und zwar nutzt die AfD auch ganz viel so dieses Stolzmonat, diesen ganzen Kontext Stolzmonat und mobilisiert auch darüber gegen CSDs. Und es gibt auch vereinzelte personelle Überschneidungen. Ein krasses Beispiel ist hier zum Beispiel Maximilian Fritsche. Der ist Stadtverordneter in Eberswalde für die Partei die AfD. Und er mobilisiert nicht nur vor Ort gegen die dortigen CSDs, sondern er soll auch sehr eng mit diesen ganzen rechtsextremen Jugendgruppen vernetzt sein. Und ihr habt richtig gehört. Dasselbe Eberswalde, in dem der Namensgeber der Stiftung von Rechtsextremen ermordet wurde. Warum sind diese Gruppen gefährlich?
Ja, Selina, mit dem Beispiel, was du gerade von Amadeo Antonio gemacht hast, hast du eigentlich schon gezeigt, welche Gefahr von Rechtsextremen ausgehen kann. Deswegen lass uns jetzt mal schauen, wie gefährlich diese Gruppen eigentlich sind. Und du bist ja ins Rabbit Hole der rechten bis rechtsextremen Szene abgetaucht auf Social Media. Viel Spaß mit deinem Algorithmus an der Stelle nochmal. Aber wie sieht das Weltbild dieser Leute aus? Also du hast ja auch die Strukturen, die dahinter stecken, angeschaut.
Also ein großer Punkt ist auf jeden Fall das Kernelement dieser Ideologie, die Ungleichheit ist. Also es geht immer darum, zu hierarchisieren, auszuschließen und abzuwerten. Und da verwundert es natürlich gar nicht, dass diese rechtsextremen Gruppen verschiedene menschenfeindliche Ideologien auch innehaben. Also zu nennen ist da Rassismus, Antisemitismus, natürlich Antifeminismus, Queerfeindlichkeit, NS-Verharmlosung und so weiter. Ganz kurz eine Erklärung zum Zusammenhang von Queerfeindlichkeit und Antifeminismus. Queerfeindlichkeit ist die Diskriminierung und Feindseligkeit gegenüber queeren Menschen. Neben beispielsweise Frauenfeindlichkeit ist Queerfeindlichkeit ein Kernelement von Antifeminismus. Basis ist die Vorstellung einer natürlichen Geschlechterordnung, die auf der Verschiedenheit von Mann und Frau fußt. Das Weltbild dieser Jugendlichen widerspricht ja eigentlich allem, was demokratische Werte sind. Also zu nennen zum Beispiel überhaupt Menschenwürde an sich, aber auch sowas wie Partizipation und Gleichheit. Also deren Weltbild basiert eigentlich auf so einem völkischen Nationalismus und der hat so ein Konzept von so einer ethnisch-kulturellen homogenen Volksgemeinschaft. Und dieses Konzept ist extrem ausschließend und gefährlich.
Ja, voll. Ich habe auch so eine Studie der Bertelsmann Stiftung gesehen, in der es um Einsamkeit von jungen Leuten ging, also eine 2025 veröffentlichte Studie. Und da ging es darum, wie sehr die Jugendlichen in die Demokratie vertrauen. Und je einsamer sich die Leute gefühlt haben, desto weniger Vertrauen hatten sie in Demokratie. Und ich finde, das zeigt vielleicht auch nochmal ganz gut. Wir haben ja eben über identitätsstiftende Merkmale bei diesen rechten Gruppen gesprochen oder rechtsextremen Gruppen. Da verwundert es eigentlich fast nicht, dass sie dann eben Halt suchen in diesen rechten Gruppen und dann am Ende eine antidemokratische und menschenfeindliche Haltung entwickeln, oder?
Ja, diese rechtsextremen Jugendlichen zeichnen sich eben vor allem ja durch so einen Hass gegen als anders Wahrgenommene aus. Und Merkmal ist eigentlich Hass auf alle, die ihrem Weltbild nicht ja entsprechen.
Ja, und Hass, wie wir das ja leider schon öfters miterleben mussten, schlägt leider oft in Gewalt um. Welche Gefahren gehen eigentlich von diesen Gruppen statistisch gesehen aus?
Wir befinden uns gerade in einem gesellschaftlichen Klima, in dem Rechtsextremismus die größte Gefahr für die Demokratie ist. Das zeigen nämlich auch die Zahlen vom Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz zählt für 2024 50.250 rechtsextreme Personen. Zur Orientierung, 2023 waren es nur 40.600. Das ist, obwohl die Zahl, finde ich, super hoch generell ist, ein Anstieg von 24% innerhalb von nur einem Jahr. Und von diesen sind 15.300 gewaltorientiert. Und auch hier gab es einen Anstieg im Vergleich zu 2023. Da waren es nämlich 14.500. Ähnlich sieht es bei den rechtsextremen Straftaten aus. Da gab es 2024 37.835. Und das sind fast 50% mehr im Vergleich zu 2023. Und davon sind wiederum 1.281 rechtsextreme Gewalttaten. Und auch hier gab es einen Anstieg von 11,6%. Auch Opferberatungsstellen oder Meldestellen verzeichnen einen Anstieg von rechtsextremer und queerfeindlicher Gewalt in den letzten Jahren. Also diese rechtsextremen Jugendgruppen haben extrem großes Gewaltpotenzial. Ich finde zum Beispiel so ein richtig krasses Beispiel, das sind die sächsischen Separatisten. Die sächsischen Separatisten, kurz SS, waren eine rechtsextreme Kleingruppe mit etwa 15 bis 20 Mitgliedern, die seit spätestens November 2020 aktiv war. Sie traten unter diesem Namen auf und verfolgten offenbar separatistische und staatsfeindliche Ziele im Sinne der extremen Rechten. Separatisten sind Gruppen oder Bewegungen, die sich politisch, kulturell oder territorial von einem bestehenden Staat abspalten wollen. Das war eine Recherche von der Süddeutschen Zeitung und die haben eben aufgedeckt, dass es so eine rechtsextreme Jugendgruppe gibt, so ungefähr 15 bis 20 Personen, und die haben sich auf so einen Tag X vorbereitet. Also Tag X, der Tag, an dem eigentlich die Gesellschaft, in der wir aktuell leben, zusammenbricht. Und die haben sich damit vorbereitet mit Waffenübungen und militärischem Drill. Die hatten nämlich geplant, im Falle dieses Kollapses der Gesellschaft eigentlich so eine Art eigenen Staat in Sachsen aufzubauen, und zwar auf Vorbild des Nationalsozialismus. Und die haben sogar über ethnische Säuberungen geredet. Also das ist wirklich die konkrete Planung von Gewalt und Terror. Und klar, das ist jetzt ein bisschen die Spitze des Eisberges, aber es ist kein Einzelfall. Also zum Beispiel gab es die letzte Verteidigungswelle, und ich meine, warum sitzen wir hier? Es gibt eben auch Angriffe gegen Queere, es gibt Angriffe gegen die CSDs und es gibt eine Menge rechtsextreme Gewalt aktuell. Feindbild CSD. Mit welchen Narrativen und Strategien die extreme Rechte mobilisiert?
Ja, auch in diesem Jahr wird wieder gegen die CSDs mobilisiert. Online auf TikTok, auf Instagram, auf Telegram, eigentlich überall. Und auch rechte Demonstrationen sind wieder geplant, beziehungsweise Aufmärsche gegen den CSD.
Und bei meiner Recherche ist mir dieses richtig krasse Bild untergekommen. Das ist entstanden in Dresden diesen Jahres, und zwar bei einem Aufmarsch gegen den CSD. Und ich finde aber, hier sieht man eigentlich ganz gut, wie so die verschiedenen Menschenfeindlichkeiten ineinander greifen. Auf dem Foto sieht man einen Mann im mittleren Alter. Er trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift »Aus Anne wird Frank, das ist doch krank«. Außerdem sieht man den Regenbogen als Regen, eine Familie, die sich mit einem Regenschirm dagegen schützt. Ja, auf dem T-Shirt steht »Aus Anne wird Frank, das ist krank«. Und das ist ja nicht nur eine Verhöhnung von einem Opfer des Nationalsozialismus, nämlich der Jüdin Anne Frank, die eben von Nationalsozialisten ermordet wurde, sondern auch eine transfeindliche und queerfeindliche Aussage. Und da kommt dann eigentlich ganz viel zusammen. Also so eine NS-Verharmlosung, Antisemitismus und Queerfeindlichkeit. Und es zeigt eben auch, dass es sich nicht um isolierte Einstellungen handelt, sondern wirklich ein ideologisches Weltbild, das die vertreten. Auf dem Bild sieht man einen Screenshot von einem Instagram-Post. Auf dem Post wird dazu aufgerufen, für Heimat, Familie und Nation gegen den CSD auf die Straße in Wetzlar zu gehen. Der Text sagt: Am 14. Juni demonstrieren wir gemeinsam gegen den CSD in Wetzlar. Sei dabei und lass uns gemeinsam ein starkes Zeichen für Normalität setzen. Unsere Forderungen? Frühsexualisierung in den Kindergärten stoppen. Wir wollen keine queere Community in unseren Schulen und Jugendzentren. Es gibt nur zwei Geschlechter, und zwar Mann und Frau. Dies muss im Gesetz verankert werden. Und Schluss mit dem Gendern in der Verwaltung und Schule.
Ja, hier in dem Beispiel sehen wir ja gleich verschiedene queerfeindliche Narrative. Und ich würde sagen, lass uns doch mal eins nach dem anderen zusammen durchgehen. Frühsexualisierung in den Kindergärten stoppen. Was genau meinen Sie hier mit Frühsexualisierung?
Ja, Frühsexualisierung ist an sich eigentlich schon ein rechtsextremer Kampfbegriff. Frühsexualisierung meint, so denken Sie das zumindest, dass Kinder und Jugendliche, also vor allem im Kita und im Grundschulalter, ja, sexuell, sag ich mal, korrumpiert oder verdorben werden oder im schlimmsten Fall sogar sexuell gefügig gemacht werden sollen. Das ist tatsächlich einfach, ja, eine totale Lüge. Es gibt sowas nicht, sondern stattdessen geht es darum, um Sexualpädagogik und um altersgerechte Sexualaufklärung. Es geht also eher darum, so ein bisschen zu verstehen, ja, wie man mit seinem Körper umgeht, was vielleicht auch eigene Grenzen sind und ja, auch natürlich Berührungen zu unterscheiden. Also was sind gute Berührungen, was sind schlechte Berührungen? Das ist super wichtig für Kinder, um auch zu kommunizieren, wenn ihnen was nicht gefällt und letztlich sogar eigentlich eine Prävention gegenüber Übergriffen. Ja, und ganz wichtig zu sagen ist einfach, es gibt keine Frühsexualisierung im Sinne von Einflussnahme. Und auch Expertinnen empfehlen eigentlich so eine frühkindliche Sexualaufklärung. Und worum es da halt eigentlich geht, ist wieder, ja, eigentlich Queerfeindlichkeit. Es geht eben darum, ja, queere Aufklärung und Sichtbarkeit aus Schulen wieder zu vertreiben und, ja, die Sichtbarkeit wieder zu nehmen. Und das ist auch so ein ganz altes, queerfeindliches Stereotyp. Man hat es früher zum Beispiel häufig homophob gewendet, von wegen, ja, Aufklärung über Gleichgeschlechtlichkeit würde irgendwie Kinder verderben. Und das ist heute sozusagen einfach recycelt worden.
Mhm. Ja, voll. Für mich steckt da auch irgendwie voll die Angst dahinter, dass das traditionelle Weltbild kaputt gehen könnte. Aber ja, lass uns zum nächsten Satz gehen. Wir wollen keine queere Community in unseren Schulen und Jugendzentren. Das ist irgendwie auch eine krasse Aussage, weil es halt basically bedeutet, dass gewisse Menschen ausgegrenzt und ausgeschlossen werden aus einem Teil der Gesellschaft. Und es ist auch irgendwie für mich ein Angriff auf Jugendzentren, weil das doch gerade Orte der freien Entfaltung sein sollten. Wie siehst du das?
Ja, und ich finde es vor allem auch so absurd, weil diese Aussage geht ja davon aus, dass queere Jugendliche verschwinden würden, gäbe es keine Angebote mehr. Mhm. Und das entspricht ja einfach nicht der Realität. Diese queeren Jugendlichen, die sind ja trotzdem da, egal wie sichtbar sie sind oder nicht. Man macht sie halt vor allem unsichtbar. Und das ist halt auch super gefährlich. Es gibt diverse Studien, die eben belegen, dass queere Jugendliche häufiger ja, psychische Erkrankungen haben und auch eine höhere Suizidgefahr aufweisen. Und das liegt eben vor allem daran, dass sie sich nicht anerkannt fühlen, dass sie keine Unterstützung erfahren und Diskriminierung erfahren stattdessen. Das kann man auch ganz gut in den USA beobachten. Da wurden ja gerade sehr viele transfeindliche Gesetze verabschiedet. Zum Beispiel darf man gewisse Sachen nicht mehr so nennen oder auch in der Schule wurden Angebote gestrichen. Und es lässt sich eben nachweisen, dass tatsächlich die Suizidversuche bei transgeschlechtlichen Jugendlichen, die sind gestiegen.
Ja, du hast es eigentlich gut getroffen. Also die Leute sind nicht auf einmal weg, nur weil Dinge verboten werden oder weil man sie nicht mehr sehen will. Sie waren schon immer da und sie werden einfach weniger sichtbar. Dann ein weiterer Satz, den es auf diesem Plakat gegeben hat. Es gibt nur zwei Geschlechter, und zwar Mann und Frau. Dies muss im Gesetz verankert werden. Auch hier sieht man wieder ganz gut, es wird ganz binär gedacht, es werden nur zwei Geschlechter anerkannt und das sind Mann und Frau. Außerhalb dessen gibt es nichts.
Ja, und das ist vor allem wissenschaftlich auch total widerlegt eigentlich schon. Also es ist mittlerweile total Usus anzunehmen, dass Geschlecht sowohl kulturell als auch medizinisch als auch biologisch vielfältiger ist als diese zwei Geschlechter. Also zum Beispiel Intergeschlechtlichkeit ist real und Transgeschlechtlichkeit gab es schon immer. Beispielsweise weisen jetzt sogar Forschungen darauf hin, dass sogar schon in der Steinzeit transgeschlechtliche Personen gab. Das haben nämlich Forschende rekonstruiert, die Grabbeigaben untersucht haben, dass das Geschlecht, das sozusagen biologisch bei der Geburt vergeben wurde, nicht unbedingt mit dem Geschlecht konkurrent sein muss, das die Menschen dann auch geführt haben. Und das finde ich auch so ein bisschen witzig, weil voll oft tun diese rechten Akteure ja immer die Steinzeit so als Beispiel heranziehen, dass Geschlechter eben schon total natürlich immer so gewesen sind und benutzen das so für ihre Biologismen. Aber die Forschung ist da eigentlich auch eine ganz andere Meinung und sieht das Ganze ein bisschen komplexer.
Ein weiterer Satz, der gefallen ist, ist Schluss mit dem Gendern in der Verwaltung und in der Schule. Und das ist eine Sache, die ich total witzig finde. Immer wenn es um Gendern geht, dann regen sich die Leute sehr oft auf, dass ihnen die Sprache verboten wird. Und diejenigen, die dann ein Sprachverbot fordern, sind genau die Leute, die nicht gendern wollen. Nämlich, sie fordern ein Genderverbot. Das ist irgendwie widersprüchlich für mich. Oder auch, wenn man sich jetzt Bayern anschaut. Bayern hat jetzt als Bundesland das Gendern verboten. Aus einer Perspektive heraus, in der es ja eigentlich niemals ich lege dir jetzt auf, dass du gendern musst, gab.
Ja, das finde ich auf jeden Fall auch immer in so einem mega absurden Punkt, weil de facto ist es ja auch gar nicht schlimm, wenn Leute nicht gendern. Also es muss ja eigentlich eine Wahl bleiben und so weiter. Wenn man sich ja auch überlegt, was Gendern eigentlich möchte, nämlich eigentlich vor allem Menschen sichtbar machen in der Sprache, die eben nicht nur männlich sind. Und dahinter steht ja auch der Anspruch, eigentlich besonders diskriminierungsarm und inklusiv eigentlich zu sprechen und zu denken und so weiter. Und wenn wir davon ausgehen, dass Sprache ja auch irgendwie so ein bisschen Wirklichkeit formt, finde ich es ganz schön krass, Menschen einfach wieder unsichtbar zu machen und so ein bisschen auch aus unserem Sprechen rauszuradieren.
Ja, und auch so gesetzlich unsichtbar zu machen, weil wie du es gerade gesagt hast, du musst ja nicht gendern, aber wenn sich Leute dafür entscheiden, alle Menschen sichtbar machen zu wollen, dann lass ihnen doch den Freiraum, das zu tun. Du musst das ja nicht tun. Und in dem Moment, wo ein Verbot da ist, gibt es ein Verbot für alle. Und das finde ich dann irgendwie wieder sehr exkludierend halt.
Total. Ich finde es auch total verräterisch, weil es ja schon wieder so diese darunterliegende Agenda eigentlich ganz klar freilegt. Da geht es eben ja nicht darum, für irgendeine Freiheit einzustehen, sondern es geht darum, ein autoritäres Weltbild durchzudrücken und diese Ungleichheiten eigentlich weiter zu zementieren. Ich meine auch tatsächlich, dass Trump oder Elon Musk auch mal so gesagt hätten, sie würden nicht gendern. Und das ist ja so ein bisschen weird, weil wir gendern ja andauernd in der Sprache. Also gerade das Deutsche ist ja durch und durch gegendert. Also wir verwenden ja eigentlich immer eine männliche oder eine weibliche Form und gendern dadurch ja automatisch. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja um eine gendergerechte Sprache. Es geht ja darum, dass wir versuchen, möglichst inklusiv zu sprechen. Gendern, das heißt, in Geschlechtern sprechen und denken, tun wir sowieso die ganze Zeit.
Hand in Hand für das deutsche Vaterland. DSD voran, weil es gibt nur Frau und Mann. Diese Scheiße geht schon viel zu lang, dann sind endlich die Deutschen dran. Die Deutschen dran.
Ja. In diesem Song sieht man eigentlich auch wieder was ganz Zentrales. Es gibt nur zwei Geschlechter, Mann und Frau. Und das Ganze folgt ja auch diesem biologistischen Zweig des Antifeminismus. Nämlich eine ganz klare Vorstellung davon, von Mann und Frau und davon, dass es eben nur diese beiden Geschlechter gibt. In diesem Liedtext zeigt sich auch nochmal eine ganz aggressive Feindbildmarkierung. Und die gilt gegen zwei Gruppen. Das sind einmal queere Menschen und antifaschistische Menschen. Und diese werden wieder als Gegner des deutschen Kollektivs gesehen. Und damit wird eben auch suggeriert, queere und linke Menschen sind nicht Teil der deutschen Gesellschaft.
Ja, und diese Feindbilder, die dienen eben auch der Abgrenzung zu den anderen, die ja im Gegensatz, also die so kontrastiert werden mit den echten Deutschen. Und da geht es eben darum, dass Queerfeindlichkeit auch nicht nur moralisch begründet wird, sondern wer Gender ablehnt, ist sozusagen ein stolzer Deutscher und zeigt auch Heimatliebe und sowas wie Normalität. Und vor allem die CSDs werden damit auch symbolische Projektionsfläche, nämlich als Zersetzung nationaler Werte oder auch um so eine Überhöhung eigentlich von Minderheitsrechten gegenüber den, sage ich mal, Mehrheitsrechten von Deutschen. Und kurz gesagt, Queerfeindlichkeit und Antifeminismus werden so zu identitätsstiftenden Narrativen. Und queere Sichtbarkeit wird da auch so als Gefahr für dieses homogene Kollektiv stilisiert. Das heißt, man muss sich eigentlich vor queeren Menschen schützen. Und so dieses Narrativ, man muss sich vor Queerness schützen, sieht man eigentlich ganz gut bei diesem Meme, wo es eben in Regenbogen regnet und sich eine Familie mit einem Regenschirm eigentlich davor schützt. Welche Rolle spielen Antifeminismus, Queerfeindlichkeit und Männlichkeit?
Ja, wir haben jetzt ja viel darüber geredet, dass Queerfeindlichkeit so absoluter Motor ist und das perfekte Feindbild dadurch erschaffen werden kann. Aber woran liegt das jetzt eigentlich genau? Also warum ist es jetzt immer gegen queere Menschen?
Ja, da muss ich so ein bisschen weiter ausholen. Da müssen wir nämlich über diesen Begriff der Volksgemeinschaft sprechen. Also wir haben jetzt ja schon öfter eigentlich schon über Volk gesprochen, auch über Kollektiv und so weiter. Und da ist es auch voll wichtig zu erwähnen, dass es dieses Kollektiv nicht so richtig, das gibt es nicht wirklich, sondern das ist ein imaginiertes Kollektiv. Und das Zentrale bei dieser Volksgemeinschaft, auch ein super zentrales Konzept im Nationalsozialismus, das imaginiert so einen ethnisch und kulturell reinen Raum. Und zentral ist dabei auch, andere auszuschließen und abzuwerten. Also es ist total wichtig, dass dieser Raum auch weiß gedacht ist. Und ein Grundelement dieser Volksgemeinschaft ist auch die Geschlechteraufteilung. Geschlechterrollen, das hatten wir jetzt schon auch ein paar Mal, werden nämlich der extremen Rechte ja als natürlich, unveränderlich und aber auch so komplementär gedacht. Also die ergänzen sich und sind aber auch verschieden, grundlegend. Und so ein Effekt dieses Denkens ist aber auch, Hierarchien zu legitimieren und Unterschiede ganz fest einzuschreiben und als unveränderlich ja zu coden. Ja, ich meine, wir hatten das ja schon mal mit den vermeintlich natürlichen Geschlechtern und warum das einfach Blödsinn ist.
Aber auch da wieder, wenn wir noch mal ein bisschen tiefer reingehen wollen, warum hat die extreme Rechte diese ganz spezifischen Geschlechterrollen? Also was steckt dahinter?
Das hängt mit dem Familienbild von der extremen Rechte zusammen. Die haben dann nämlich ein ganz spezielles Familienbild. So in der Idealvorstellung von Rechten gibt es Vater, Mutter und ganz viele Kinder. Und zentral ist eben, dass es bei dieser Familie vor allem um so eine völkische Reproduktion geht. Also Familie ist eigentlich nationalistisches, bevölkerungspolitisches Werkzeug. Und auch hier, ähnlich wie bei der Volksgemeinschaft, werden zum Beispiel queere oder migrantisierte Personen ausgeschlossen, weil die widersprechen diesem ethnisch homogen gedachten Volkskörper oder der Volksgemeinschaft. Und was ich auch einen total krassen Punkt finde, es geht da ja gar nicht so um individuelle Präferenzen, sondern es geht wirklich darum, so dieses Kollektive weiterleben zu lassen.
Boah, die ganzen Punkte, die du gerade angesprochen hast, erinnern mich halt ganz arg an die Zeit aus dem Nationalsozialismus. Ne? Die individuelle Person ist unwichtiger. Es geht um eine Gleichschaltung eher, um eine Gemeinschaft, um ein gemeinschaftliches, vermeintlich gemeinschaftliches Gefühl, in dem aber eigene Interessen nicht mehr mit berücksichtigt werden. Und was ja eigentlich voll der Fortschritt war der letzten Jahrzehnte oder des letzten Jahrhunderts, würde ich jetzt mal sagen, war, dass auch individuelle Interessen und andere Weltbilder, andere Lebensstrukturen mit in unsere Gesellschaft aufgenommen wurden. Und jetzt haben wir quasi wieder so eine Rückentwicklung oder einen Wunsch nach dieser Rückentwicklung aus dieser Szene heraus zu dieser Zeit aus dem Nationalsozialismus. Da sind ganz viele Parallelen.
Auf den zwei Bildern sieht man zwei Instagram-Aufrufe, wieder gegen den CSD. Einmal gegen den CSD in Pforzheim und einmal gegen den CSD in Bautzen. In Pforzheim wird das Ganze beschrieben mit Demonstration für traditionelle Werte und gegen die Frühsexualisierung unserer Kinder. Außerdem, wir setzen uns ein für die traditionelle fortpflanzungsfähige Familie als Fundament für den Erhalt unseres Volkes und unserer Nation Deutschland. Beim CSD Bautzen sind folgende Forderungen im Mittelpunkt. Für die Bewahrung traditioneller Werte, für die Familie als Kern unserer Gemeinschaft und für die Achtung der natürlichen Ordnung.
Wow, wie pathetisch. Das wahre Fundament des Lebens. Und auch hier sieht man wieder so ein schönes Bild von Mann und Frau und außerhalb dessen gibt es nichts anderes.
So, diese Familienkonstruktion braucht eben diese binären, komplementär gedachten Geschlechterrollen. Denen kommen nämlich unterschiedliche Rollen zu. Also zum Beispiel der Mann wird als Beschützer sich überlegt. Also der ist dafür da, irgendwie auch Frau und Kind zu beschützen, die Nation zu beschützen und ist deswegen auch so mit Stärke, Dominanz und Kampfbereitschaft assoziiert. Frauen hingegen werden oft im Kontext der Mutter gedacht. Ihnen obliegt so eine Reproduktion, auch diese Mütterlichkeit, Erziehung und auch so eine Wiedergabe oder Weitergabe von so kulturellen Normen mehr. Ich finde, bei den ganzen Themen, die wir gerade gesprochen haben, versteht man noch viel besser, warum diese Verteidigung einer traditionellen Männlichkeit so ein Mobilisierungsmotor ist und warum die Inszenierung von Männlichkeit ja auch so eine große Rolle spielt. Also sei es jetzt in diesem Auftreten, beim Kampfsport und so weiter.
Und was ich auch noch ganz auffällig fand bei diesen Bannern ist, wie häufig, wenn es um queere Personen ging, es um eine psychische Krankheit oder um eine Störung ging. Auch das kennen wir ja auch aus der Geschichte des Nationalsozialismus oder auch generell aus der Geschichte, dass es bis in den 90ern, glaube ich, noch illegal oder als Krankheit angesehen wurde, wenn man zum Beispiel homosexuell gewesen ist.
Ja, voll. Das ist ja auch kein Zufall, sondern es knüpft ja eben an so eine ganz lange Tradition, queere Menschen irgendwie als krank zu betrachten. Und auch da merkt man ganz schnell, inwiefern das so eine Brückenideologie ist, weil diese Vorstellung ist auch heute halt noch ziemlich weit in der Gesellschaft verbreitet, also auch so in der sogenannten Mitte. Und ein Punkt, der wieder auch anschließt an diese Feindbildmarkierungen, an diese klare Linie zwischen wir und dir, ist zum Beispiel, oder sie und wir, ist, dass da so eine Art gesunder und ja, starker Volkskörper so einem verdorbenen, schwachen Andern gegenübergestellt wird. Ein wichtiger Punkt, finde ich, ist auch, dass das Ganze auch so eine behindertenfeindliche Logik innehat. Also so eine Überhöhung von so, ja, als normal gedachten Sachen und so eine Abwertung von Abweichungen.
Was ich mich gerade auch nochmal gefragt habe nach all den langen Gesprächen, was wir jetzt gerade geführt haben, ist, glaube ich, relativ klar, warum gegen die CSDs mobilisiert wird. Aber gleichzeitig frage ich mich auch, warum eigentlich gerade die CSDs trotzdem? Weil es gibt mehrere Feindbilder, die die rechtsextreme Szene erschaffen hat. Sie könnten sich auch andere Veranstaltungen raussuchen. Warum gerade die CSDs?
Genau, wir haben ja gerade ziemlich lange darüber gesprochen, wie eigentlich dieses rechtsextreme Familienbild funktioniert, wie es mit dieser Idee von so einer Volksgemeinschaft zusammenhängt und wie sehr es eigentlich so ganz klare Rollenbilder braucht, also geschlechtliche Rollenbilder. Und queere Menschen, die verdrehen diese Rollenbilder, weil sie überschreiten sie ja immanent. Also sie zeigen, dass halt Geschlecht nicht unbedingt festgelegt und natürlich sein muss. Gerade diese klaren Gegensätze, auf die ja so ein rechtsextremes Weltbild aufbaut, machen die damit einfach kaputt. Und das Ganze wird auch so durch diese Bedrohungsszenarien wird noch verstärkt. Und auch das geht ja wieder einher mit Männlichkeit. Wir hatten es ja gerade, die männliche Rolle ist ja gerade der Beschützer. Und das Ganze wird dann eben so verpackt als Narration, man muss sich eben gegen diese queeren Menschen schützen und man muss halt Volk, Familie und Tradition verteidigen. Und ich finde, da merkt man auch ganz schnell, was das Ganze auch mit Gewalt zu tun hat. Ich finde, dass er schafft halt so ein Klima oder das erschafft so eine Art Legitimation von Gewalt und Angriffen auch gegenüber queeren Menschen in diesem Weltbild. Und so diese kollektive Angst, die er auch erzeugt wird, verstärkt das Ganze auch noch. Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass diese Ablehnung eigentlich die Gruppe stärkt, in denen nämlich ganz klar unterschieden wird zwischen wir und denen. Und je stärker eigentlich diese Abgrenzung zu der Gruppe ist, desto stärker ist auch dieses Gemeinschaftsgefühl. Und ich finde, mit diesem Wissen können wir auch ziemlich gut erklären, warum Rechtsextreme sich so um diese CSDs kreisen. In dieser Logik sind nämlich Gegenaufmärsche gegen CSDs so eine Art Erlebnis, so eine Art Mission, wo man gemeinsam eigentlich Volk, Familie und Tradition verteidigt. Und gerade auch diese ganz klare Feindbildmarkierung gibt dann auch wieder so dieses Gruppengefühl, also dieses Mobilisierende dabei.
Okay, da war einiges drin. Das heißt, wir halten jetzt fest, Queerfeindlichkeit funktioniert also einerseits als Stabilisator ihres Weltbildes, andererseits aber auch zur Abgrenzung, aber auch zur Mobilisierung, denn wenn sie schon mal vor Ort sind, lernen vielleicht neue Leute sich kennen, es wird sich vernetzt, es werden neue Gruppen gegründet. Also dreierlei Funktionen für diese Aufmärsche gegen die CSD.
Rekrutierung und Strategien.
Wir haben bereits viel darüber gesprochen, dass die Rekrutierung der Jugendlichen oder der jungen Leute vor allem über Freizeitveranstaltungen, über Kampfsport oder über irgendwelche Fußball-Events zum Beispiel folgt. Dass dies eine große Rolle spielt, erzählt auch Robert Klaus.
Also Fußball, Kampfsport und Musik ist im Grunde der Dreiklang aus extrem rechter Erlebniswelt, jugendkultureller Rekrutierung, der schon lange zentral ist. Was heißt es? Über Fußball und Kampfsport erreicht man insbesondere junge Männer in größeren Mengen. Zweitens, viele extrem rechte Kader haben eine eigene Biografie im Fußball und auch eine eigene Biografie im Kampfsport, wissen also, wie man sich dort bewegt, wie man dort spricht, was man in so einem Feld tun darf, was man in so einem Feld nicht darf. Die kennen sich also aus, wie man sich dort verhält. Zudem gibt es in Deutschland ja bis heute, auch wenn die deutschen Fanszenen an vielen Standorten eine positive Entwicklung gemacht haben, das heißt weg vom Rechtsextremismus, das muss man immer festhalten, das gibt es auch, gibt es ja bis heute von Rechtsextremen dominierte Standorte. Paradebeispiele dafür sind eigentlich immer die Fanszenen in Chemnitz und Cottbus, aber wir können auch über Standorte in Westdeutschland wie Aachen reden, wo vor allem Kampfsport und Fußball ja als Kontaktbörse dienen, würde ich vor allem mal sagen. Also es geht nicht darum, dass Rechtsextreme dorthin gehen und große politische Reden schwingen und Seminarflyer für Theorieschulungen verteilen. Das war nie der Fall, sondern es geht als Kontaktbörse. Man rekrutiert über Präsenz und über alltägliche Kontakte. Was heißt jetzt auch, Rekrutierung müssen wir uns immer vorstellen als so eine ganz feine Stapelung von Schichten. Und diese Schichten, jede dieser Schicht ist, also jedes Gespräch, jeder Musiklink, den man sich schickt, jeder Instagram-Kontakt, den man sammelt, jeder Instagram-Post, den man liked, jeder rassistische Witz, über den man in der Kneipe gelacht hat, jedes Fußballspiel, was man zusammen besucht hat, ist im Grunde eine dieser Schichten. Und genau dafür spielen Fußball und Kampfsport eine sehr zentrale Rolle, vor allem, weil sie auch niedrigschwellig zugänglich sind.
Es lässt sich auch beobachten, dass auf den Demonstrationen ja Elemente aus der Fußballkultur verwendet werden, was es natürlich viel attraktiver für Jugendliche macht. Anstatt einer menschen- und queerfeindlichen Demo hat man also eher das Gefühl, dass man auf einer Freizeitveranstaltung mit seinen Freunden ist.
Ich habe das auch beobachtet, dass Teile, gerade der Demonstration, wo viele jüngere Menschen sind, mittlerweile organisiert sind wie Fußball-Fanblöcke. Ja, es gibt einen Vorsänger, im Fußball heißt der oft nach italienischem Vorbild Capo, der sozusagen gibt den Takt an und sagt, was jetzt gesungen und skandiert wird und macht auch die Handbewegung entsprechend und die Gruppe macht es nach. Und das ist ein Stilmittel und auch eine Organisationsform, die aus dem Fußball kommt. Da haben extrem rechte Akteure im Fußball gelernt, was dort funktioniert und sich das sozusagen für ihre Demonstrationszüge abgeschaut.
Einen Song haben wir in dieser Folge ja bereits gehört. Und ganz oft werden szenetypische Songs unter die Social Media Posts drunter gelegt oder unter die TikToks gelegt. Insbesondere spielt aber auch der Kampfsport eine große Rolle bei der Online-Inszenierung.
Wir sehen meines Erachtens eine sehr große Relevanz von Kampfsport, insbesondere bei männlichen Jugendlichen. Das sieht man an ihrer Körperhaltung, das sieht man daran, wie sie sich in den sozialen Medien präsentieren, das sieht man daran, welche Kleidungsmarken sie tragen und wie man durch Symbole auch auf Kampf und Kampfsport Bezug nimmt.
Den Kampfsport setzt Robert Klaus auch in Zusammenhang mit Männlichkeit.
Es geht immer um männliche Härte und da würde ich sagen, es steckt auch ein ganz alter Kern drin. Also Männlichkeit wird oft darüber, wenn wir jetzt nicht darüber reden, dass Männer einen Penis tragen, sondern wir reden ja sozial drüber. Das heißt, Männlichkeit wird ganz oft darüber hergestellt, sich in Konkurrenz zu anderen Männern zu setzen, sich irgendwie auf Augenhöhe zu bewegen mit anderen Männern und in dieser Konkurrenz irgendwie durchzusetzen und Härte zu beweisen. Und dafür bietet sich Kampfsport geradezu ideal an.
Außerdem läge, und das spiele vor allem im Kampfsport auch eine große Rolle, darin auch ein gewisses Machtversprechen.
Machtversprechen, den eigenen Körper modellieren zu können. Das heißt, Rechtsextremismus in seiner Handlungssicherheit bietet leider ja auch eine starke Option auf Selbstmächtigkeit. So. Gesellschaft dominieren zu können, sich mit der eigenen Kraft und Gewalt in jeglichen Konfliktsituationen behaupten und sie für sich entscheiden zu können.
Wie so eine Inszenierung genau ausschauen kann, wird bei einem Werbevideo der NRJ deutlich.
Aufstehen!
Das Video zeigt ziemlich deutlich, auch hier geht es wieder um Gemeinschaft, um militärischen Drill, um Sport, um Körperlichkeit, aber auch um Naturverbundenheit. Es wird am Ende auch ein Active Club erwähnt.
Active Clubs sind ein Konzept aus den USA und meint vor allem eine Rekrutierungsstrategie über niedrigschwellige Angebote von Kampfsport und allgemein körperliche Ertüchtigung. Es geht vor allem um eine bestimmte Ästhetik, Politik steht weniger im Mittelpunkt.
Das zeigt einerseits, dass die NRJ international vernetzt ist, aber andererseits auch bewusst die dahinterliegende Strategie. Jugendliche werden so vor allem durch Freizeit- und Identitätsangebote für die extreme rechte Szene gewonnen. Das ist eine Wolfs im Schafspelz-Strategie. Wir sehen, es gibt einige Entwicklungen, die dazu beitragen, dass sich die rechte Szene weiterentwickeln kann. Das gesellschaftliche Klima, multiple Krisenerfahrungen wie zum Beispiel die Covid-Pandemie, starke Verunsicherung unter Jugendlichen, die unter anderem auch in und durch die Covid-Pandemie ausgelöst wurde, der aktuell politische Rechtsruck, rigide Migrationspolitik und auch der Erfolg der AfD. All das sind komplexe Mängelgelage, die zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Wir sehen zum Beispiel einige AkteurInnen aus dem Umfeld des Dritten Weges, sind die Kinder früher bekannter oder immer noch bekannter aktiver Neonazis. Diesen Aspekt der Sozialisation sieht man ganz gut bei den sächsischen Separatisten. Die einen sind ganz klar in einem rechten Haushalt aufgewachsen und wurden auch so erzogen. Die anderen sind vielleicht eher in einem, ja, rechten Umfeld aufgewachsen und waren gar nicht von Anfang an gefestigt in dieser ideologischen Meinung. Was wir aber insgesamt nicht leugnen können, ist, dass wir eine sowohl politisch als auch auf den Straßen immer mehr sichtbare rechte Haltung finden können. Rechtssein ist irgendwie, ja, salonfähig geworden und das neue Normal. Queerfeindlichkeit und Rassismus waren zwar schon immer, leider, vorhanden in Deutschland, aber ich habe das Gefühl, dass es gerade eine Verrohung der Debatte gibt und es irgendwie, ja, immer präsenter wird. Und die Covid-Pandemie hat das Ganze noch verschärft. Korrektive wie die Schule und Vereine sind am Ende weggefallen und das Leben hat sich dann in, ja, eine Online-Welt verlagert, wo es eben kein Korrektiv mehr gibt. Das heißt, am Ende haben Jugendliche den Großteil ihrer Jugend während der Pandemie zu Hause und im Internet verbracht. Und ich denke, dass auch das dazu beigetragen hat, dass eine große Verunsicherung bei den Jugendlichen entstanden ist. Durch die Corona-Pandemie haben sich ja auch Proteste entwickelt. Und das war vielleicht für einige Jugendliche auch der erste Anlauf, um sich als Gemeinschaft gegen etwas zu stellen und eine immer mehr antidemokratische Haltung zu entwickeln.
Wie schätzen wir das Phänomen ein? Also, was wir so zusammenfassend sagen können, ist natürlich, wir sehen Jugendliche auf der Suche nach Halt, Sicherheit und Identität. Klar können wir nicht für alle felsenfest sagen, wie gesichert sie sind in ihren rechtsextremen Einstellungen oder ob es nicht da doch eher um dieses Gemeinschafts- oder Eventgefühl eben geht. Klar ist zum Beispiel bei einigen, dass sie sich in kürzester Zeit radikalisiert haben. Aber auch wenn sie jetzt kein gefestigtes Weltbild aufweisen, denken sie immer noch stark an Feindbilder und sind sehr gewaltbereit. Und einschränkend muss man dazu sagen, rechtsextreme Jugendliche gab es schon immer. Außerdem sind viele dieser Instagram-Profile gar nicht so aktiv und wir wissen eigentlich auch gar nicht, wie viele Jugendliche tatsächlich in diesen ganzen Gruppen sind. Das heißt, es kann auch gut sein, dass wir sie in Umfang und Wirkung und so weiter einfach überschätzen. Dennoch gibt es meiner Meinung nach drei Punkte, die Anlass zur Sorge sind. Erstens, wir können hier sehen, wie sich so eine Art neue und aktuelle rechte Subkultur entwickelt. Zweitens, wir beobachten eine hohe Gewaltbereitschaft und wirklich jetzt schon eine Gefährdung von Queers oder als politischen GegnerInnen eingeschätzten Menschen. Und drittens, eine Normalisierung von rechten Codes und Einstellungen, auch durch die Tabubrüche. Was können wir dagegen tun?
Die wohl für mich wichtigste Frage heute am Ende ist, was können wir dagegen tun? Meiner Meinung nach am wichtigsten zu sagen ist erstmal, dass der absolute Großteil der zivilen Gesellschaft nicht rechts ist und nicht rechtsextrem ist. Das heißt, wir sollten dafür sorgen, unsere Zivilgesellschaft zu stärken, unsere bunte und für queere Sichtbarkeit sorgende Gesellschaft sollte gemeinsam dafür einstehen, weiterhin sichtbar zu bleiben. Zentral ist also die Stärkung und die Unterstützung der Zivilgesellschaft, insbesondere der CSDs. Warum? Das erklärt die Referentin der Amadeo-Antonio-Stiftung, Lea Lochau.
Also zum einen geht es ja gerade von rechtsextremer Seite darum, Raum einzunehmen und die räumliche Dominanz zu erlangen. Und dieses Ziel soll natürlich nicht erreicht werden. Unsere Gesellschaft ist eine bunte und soll sie auch bleiben. Und gerade CSDs müssen in solchen Situationen die Möglichkeit haben, einfach auch ihre Parade durchführen zu können, frei von Angriffen und Störungsversuchen. Und vor allem ohne Gewalt. Und mehr denn je ist wichtig, dass da gemeinsam eben Haltung gezeigt wird und solidarisch und auch mit Hilfe von Behörden die CSDs weiterhin durchgeführt werden können.
Das zeigt auch das Beispiel aus Bad Freienwalde. Dort griffen am 15. Juni vermummte Personen das Volksfest Bad Freienwalde bleibt bunt an. Sie waren bewaffnet mit Quarzhandschuhen und mit Schlagstöcken. Die Veranstaltung wurde zu diesem Zeitpunkt nicht ausreichend geschützt. Es gab keine Polizei vor Ort. Doch durch das mutige Eingreifen von OrdnerInnen und Leuten aus der Zivilgesellschaft konnte Schlimmeres verhindert werden, auch wenn am Ende 3 Personen verletzt wurden. Ja, dieser Vorfall ist erschreckend. Was aber total wichtig zu sagen ist und auch nochmal von der Initiative hervorgehoben wurde, ist, dass die Zivilgesellschaft nicht davor zurückgewichen ist, dieses Fest trotzdem fortzuführen.
Was wir bisher auf jeden Fall gesehen haben, ist, dass gegen die CSDs mobilisiert wird. Und zwar nicht nur letztes, sondern auch dieses Jahr. Und aktuell, wenn diese Folge aufgenommen wird, befinden wir uns noch mitten in der CSD-Saison. Und für dieses Jahr gilt besonders, gerade in kleinen oder ländlichen Gebieten müssen sich die CSDs schützen. Hinzu kommen dann auch noch steigende Finanzsorgen. Denn natürlich, durch die Notwendigkeit von Schutz steigen auch die Ausgaben. Auch das sind Folgen von der vergifteten Debatte. Genau um hier einzugreifen und zu unterstützen, haben Campact und die Amadeo-Antonio-Stiftung gemeinsam den Regenbogenschutzfonds ins Leben gerufen. Dieser Fonds soll CSD-OrganisatorInnen unterstützen. Genutzt werden kann das Geld unter anderem zur Unterstützung von Sicherheitsmaßnahmen, aber auch generell für die Organisation der Veranstaltungen. Und wichtig ist ja auch zu sagen, dass du auch mit deiner Spende die CSDs unterstützen kannst. Auf der Website von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die auch in den Shownotes verlinkt ist, kannst du dich weiter über das Thema informieren und auch schauen, wohin du spenden kannst, wenn du uns unterstützen möchtest.
Lea Lochow erklärt auch, was wir alle tun können, um politische Veranstaltungen wie den CSD oder Events zu schützen.
Also immer wieder wirklich solidarisch sich zu zeigen. Also wenn wir über das Thema Sicherheit im Allgemeinen sprechen, Sicherheit kostet in der Regel. Ihr habt ja auch schon den Regenbogenschutzfonds angesprochen. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, was können jede Einzelne und jeder Einzelne tun, dann wirklich Solidarität aufzuwenden, weil das kostet in der Regel nichts. Und wirklich auch einfach sich vielleicht die Zeit zu nehmen, einen CSD zu unterstützen im ländlichen Raum, mit hinzureisen, vor Ort zu sein, Haltung zu zeigen und einfach die Zivilgesellschaft aufzurufen, sozusagen da zu sein und unsere bunte Gesellschaft so ein bisschen auch zu schützen, gerade wenn zum Beispiel auch Politiker und Politikerinnen sich da aus der Verantwortung ziehen möchten, ist es wichtiger denn je, dass einfach eine solidarische Zivilgesellschaft hinter Veranstaltungen und Paraden wie diesen stehen.
Robert Klaus sagt auch, Aufklärung, Prävention und Jugendarbeit sind wichtige Faktoren.
Ich mache es mal in Bezug auf Kampfsport einfach auch, weil das mein, glaube ich, das für mich wichtigste Thema ist und weil wir auch schon viel darüber geredet haben, dass so Kampfsport als sozialer Raum und auch als Gewaltpraxis für junge Leute heute gerade im Rechtsextremismus eine große Rolle spielt. Ich glaube, es braucht viel mehr Vernetzung mit Kampfsportstudios, auch von zivilgesellschaftlicher Seite aus. Es braucht viel mehr Aufklärung auch in den Kampfsportstudios und und auch sozusagen Menschen, die in den Kampfsportstudios Haltung beweisen. Aber das muss man auch wieder differenzieren, weil es gibt ja viele Kampfsportstudios in Deutschland, die da auch eine gesellschaftspolitische Haltung beweisen. Ja, nicht der gesamte Kampfsport ist rechtsextrem.
Es gibt auch etwas, was jede Person tun kann, die Kampfsport betreibt oder Interesse daran hat.
Man muss das erstmal erläutern. Wir haben einen zweigeteilten Sportmarkt. Also wir haben einerseits den traditionellen Vereinssport. Der ist Mitglied im Landessportbund und in der Deutschen Sportjugend. Das sind oftmals so Karate, Judo und Boxen. Und wir haben den kommerziellen Sportsektor, wo es gar keine einheitliche Verbandlichkeit in der Form gibt. Und im traditionellen Vereinssport ist auch nicht alles gut. Ja, dort gibt es auch Themen, aber es gibt zumindest eine zentrale Struktur, wo TrainerInnen ausgebildet werden und wo auch Regularien gesetzt werden und wo Menschen auch zu Meisterschaften gehen oder auch dort ausgeschlossen werden. Im kommerziellen Markt gibt es das alles nicht. Was heißt das in der Folge? Viele Kampfsportstudios werben damit, Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben, Gewaltprävention zu betreiben oder auch Selbstverteidigung anzubieten. Und diese Begriffe sind aber nicht geschützt, sie sind nicht fachlich definiert, es gibt keine Standards. Heißt auch nicht, dass alles schlecht ist. Das heißt aber, wenn ihr Interesse an Kampfsport habt und ein Kampfsportstudio zum ersten Mal besucht, dann achtet mal sehr genau drauf, wie ihr euch da fühlt. Ja? Also wie ist der soziale Umgang miteinander in diesem Kampfsportstudio? Welche Plakate hängen da aus? Welche hängen vielleicht auch nicht aus? Das sagt oftmals sehr viel über diese Trainingskultur vor Ort aus. Und ja, wie weit Kampfsport sensibel für Diskriminierung ist, vielleicht auch vielfaltsfördernd sich, also gestaltet wird, oder ob es eigentlich ein Kampfsportstudio ist, in dem Gewalt für rechte Hooligans trainiert wird.
Und ja, die rechten Stimmen werden lauter. Aber wir müssen lauter bleiben, denn wir haben auch eine Stimme. Angst und Ohnmacht sind meiner Meinung nach genau die Dinge, die rechte und rechtsextreme Gruppierungen erreichen wollen, wenn sie bei einem CSD aufmarschieren. Also, geht zu den CSDs, vor allem in der Provinz, und schließt euch zusammen. Fahrt gemeinsam hin, fahrt gemeinsam zurück, sodass ihr irgendwo noch einen Sicherheitsrahmen schaffen könnt. Aber vor allem, schließt euch zusammen und bildet Banden.
Dies ist ein Podcast der Amadeo-Antonio-Stiftung. Redaktion und Inhalt: Selina Alin und Sabine Herbert. Moderation: Özge Asambali und Selina Alin. Produktion: Ben Productions GmbH, Grafik: Christina Wedel.